Möchten unsere Bibeln öffnen im Römerbrief, Kapitel 15. Ich möchte mit euch erstmal den Text nochmal in Erinnerung rufen. Wir lesen von Vers 14. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, wie Schlachter übersetzt, einander zu ermahnen. Das macht mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, dass nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsherum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zu Ehre, zum Ziel, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf dem Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Lieber Vater, bitten dich, öffne unsere Herzen für dein Wort, und wir freuen uns, heute wieder gemeinsam dein Wort zu betrachten. Amen. Wo Andreas jetzt über die verfolgten Christen gesprochen hat und dass wir, ja, dass es richtig wäre, dass wir für sie einstehen im Gebet, musste ich an diese Stelle denken. Ihr kennt die zum Teil, denke ich, alle, wo das Volk Israel in der Wüste war und das Manna täglich von Gott kam, so heißt es, dass sie jeden Morgen ausgingen und gesammelt haben. Und nachdem sie gesammelt hatten, da gibt es eine Aussage, die ich lange nicht verstanden habe. Da heißt es nämlich, diejenigen, die wenig gesammelt hatten, hatten keinen Mangel. Und die, die viel gesammelt hatten, hatten keinen Überfluss. Ja, bis ich dann im Neuen Testament aus dem Korintherbrief verstanden habe, was der Text sagt. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, ob ihr das versteht. Was macht das für einen Sinn, dass die wenig gesammelt hatten, hatten keinen Mangel und die viel gesammelt hatten, hatten keinen Überfluss? Wisst ihr, mit den verfolgten Kindern Gottes, mit denen, die in Not sind, das ist der Text für uns. Wir haben heute Überfluss. Und dieser Text damals sagt aus, dass diejenigen, die viel gesammelt haben, haben es denen verteilt, die weniger hatten, die wenig hatten. Deswegen hatten die, die wenig gesammelt hatten, keinen Mangel. Und die, die viel gesammelt hatten, hatten keinen Überfluss. Und genau so sollte es uns gehen, dass wir, heute hat uns Gott in einen Überfluss gestellt, in einen Reichtum. Und wir, die wir diesen Überfluss hatten, sollten zusehen, dass die, die wenig haben, kein Mangel leiden. Also, wenn das so ist, dann, und da sind wir in unserem Text, Vers 17, ich habe also Grund zum Rühmen. Hier haben wir dieses also. Also, ja, wenn das so ist, dann ist es ja ganz anders. Vers 17. Ich habe also Grund zum Rühmen. Das ist, wo Paulus darüber nachdenkt, so zitiert er diese Stelle. Das ist der Vers, der die Richtung gibt für diesen Text. Ich lese noch mal aus einer anderen Übersetzung. Also darf ich mich in Christus Jesus auch der Sache Gottes rühmen. Jetzt wurde der Strich gezogen. Also, ihr Lieben, das ist die Erinnerung von letztem Mal. Und er weist zurück auf diesen Text. Ich habe mich zu rühmen der Sache Gottes. Es ist eine Zusammenfassung eines Textes oder eine Schlussfolgerung. Er rühmt sich der Sache Gottes. Er rühmt sich nicht seiner selbst. Das ist uns aufgefallen. Er rühmt sich nicht, boah, was für ein Apostel ich bin, was ich geleistet habe, was ich kann. Nein, sondern wie er im Korintherbrief sagt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist das, was Paulus macht. Ich erinnere euch, rühmen ist das, wenn jemand zufrieden ist mit den Leistungen von etwas. Und Paulus ist völlig zufrieden mit Gottes Leistungen, mit dem Werk Gottes. Und er rühmt sich in Christus Jesus. Das heißt, ein Mensch, der ein Kind Gottes ist, durch Christus Jesus, da wird einer zufrieden mit den Leistungen Gottes. Völlig zufrieden. Und das spiegelt sich in vielen alttestamentlichen Stellen wieder. Ich möchte euch nur an zwei erinnern. 1. Chroniker 16, Vers 10. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Psalm 20, Vers 8. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse. Wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes. Hier finden wir Paulus wieder. Er blickt auf Gott, er blickt auf sein Werk und rühmt sich Gottes. Er ist völlig zufrieden, völlig befriedigt in den Wegen Gottes. Und genauso können wir diese Verse davor aufteilen. Ich erinnere euch, es geht um Verse 14 bis 16. Es geht um das Werkzeug. Er rühmt sich Gottes, weil Gott das Werkzeug völlig ausgestattet hat. Ja, er hat Vers 14 befähigt, er hat Vers 15 bis 16 berufen und eingesetzt und Vers 16, er hat ein wohlgefälliges Opfer gemacht. Also er hat das Werkzeug ausgerüstet, er hat das Werkzeug geschärft. Also man könnte sich einen Handwerker vorstellen, der ein taugliches Werkzeug in die Hand gekriegt hat. Und die Verse von 18 bis 21 zeigen dann auf, wie dieses Werkzeug gebraucht wird. Ja, wie Gott damit führt, wie Gott es leitet, wie Gott es wirksam macht. Also, er hat befähigt, Vers 14, ich lese Vers 14 nochmal. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Er hat befähigt. Und wir lasen Kolosser Kapitel 1, Vers 5. Der Grund, warum Paulus das weiß, dass sie befähigt sind. Wir wissen ja, Paulus war selber nie in Rom gewesen. Er weiß es aus dem Grund, weil das Evangelium immer das Gleiche bewirkt. Und in Kolosser sagt es, dass das Evangelium Frucht bewirkt. Warum bewirkt es Frucht? Da möchte ich mit euch ins Alte Testament gehen. Hesekiel Kapitel 36. Vers 26. Warum bewirkt dieses Evangelium Frucht? Warum ist das überall das Gleiche? Warum sieht man dieses Muster, das sich wiederholt, dass wo das wahre Evangelium hinkommt, es Frucht bewirkt, es befähigt? Warum weiß Paulus das? Weil, Hesekiel 36 von Vers 26 sagt Gott, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Und jetzt, das unterstreicht dicke in euren Bibel, wenn ihr die Freimütigkeit dazu habt. Geist legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist, was dieses Evangelium bewirkt, ein neues Herz. Aus diesem Grund ist das überall das gleiche Muster, wo das wahre Evangelium verkündigt wird, da muss man nicht gewesen sein. Deswegen weiß Paulus das. Bei den Römern, also in diesem Bezirk, dort wurde das wahre Evangelium gepredigt von Jesus Christus und es wurde in Wahrheit angenommen. Es gab Herzensveränderung, weil Gott ein neues Herz gibt. Aus diesem Grund wurden Menschen befähigt. Und Jesaja 32 sagt es auch von dem Gleichen, von diesem neuen Herzen, das Gott gibt und was damit kommt. Ich will, Jesaja 32, und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun, und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Das ist die Verheißung des neuen Lebens. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wird das Herz ausgewechselt und Gott wird, und aus diesem steinernen Herzen wird ein fleischernes Herz reingepflanzt. Aus diesem Grund weiß Paulus das. Aus diesem Grund sind sie befähigt. Aus diesem Grund rühmt er sich der Werke Gottes. Aus diesem Grund ist er völlig zufriedengestellt mit dem, was Gott wirkt. Also, er ist zufrieden, und hier werden Details gegeben, was da genau gemacht wurde. Er hat sie befähigt zu ermahnen, und dafür sind zwei Sachen notwendig, die wir auch letzte Mal schon etwas betrachtet haben. Also, dass auch ihr selbst voller Güte seid. Und ich erwähnte, dass dieser Begriff voller Güte, also die Güte selbst im Neuen Testament, immer in Verbindung steht, dass Gott sie reichlich ausgießt. Wenn du ins Alte Testament gehst und guckst, wie diese Güte verwendet wird, so finden wir tatsächlich auch Stellen, wo Güte mit irdischen Sachen verbunden sind. Also, dass man gütig sein kann in materiellen Sachen. Zum Beispiel 1. Mose 45, Vers 23, da geht es darum, in dieser Hungersnot ist ja Josef in Ägypten und sein Vater und die Brüder sind im Land Kanaan. Und wo Josef sich seinen Brüdern geoffenbart hat und sie zurückschickt zu seinem Vater, so gibt er ihnen etwas mit, und da heißt es, ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens, also mit der Güte Ägyptens, mit dem guten Ägyptens hat er sie beladen und schickt seinem Vater dieses Geschenk. Also es ist etwas Materielles, es kann materiell sein, diese Güte, mit der Gott einen ausgestattet hat, dass sich das auch auf materielle Dinge ausgießt. Genauso in 2. Könige 8, da finden wir, der Prophet Elisa befindet sich in Damaskus. Ihr wisst, wo Damaskus ist, ganz weit nördlich, 150 Kilometer vom See Genezareth, ungefähr so Ost, Nordost, ne, ganz weit weg, eigentlich nicht in der jüdischen, nicht in diesem Gebiet vom Volk Israel. Da befindet sich der Prophet im Gebiet von Aram und der König kriegt das mit, der Hazael kriegt das mit, dass der Prophet dort ist. Und er ist krank und er schickt seinen Knecht, um zum Propheten zu gehen. Und er schickt ihm eine Mitgift, 40 Kamele voll beladen, um eine Frage zu beantworten. Es brennt ihm auf dem Herzen, werde ich wieder gesund werden? Und damit der Prophet diese Frage beantworten kann, schickt er ihm 40 Kamele voll beladen als Geschenke mit. Und da haben wir ebenso dieses voller Güter, also voller Kostbarkeiten. Ja, also die Güte, die Gott schenkt, kann sich auf das Irdische, auf also die Wohltätigkeit ausgießen, die du hast. Aber vielmehr ist es das, was wir im Neuen Testament wiederfinden. Wenn es um die Güte geht, dann ist es etwas in deinem Herzen, die Gabe Gottes, die gegeben wurde, die Gütigkeit, die Barmherzigkeit, die Sorgfalt, die Liebe und alles, was sich so in diesem Spektrum befindet. Warum? Hier sagt Paulus, er sagt, die Güte und die Erkenntnis sind notwendig zur Ermahnung. Aus diesem Grund, ein Herz, das ermahnen geht, benötigt Güte. Und ich denke, da haben wir auch im Alten Testament wieder ein hervorragendes Beispiel. Wisst ihr, im 2. Buch Mose, Kapitel 33, wo Mose Gott sehen möchte, da sagt Gott zu ihm Folgendes, Kapitel 33 von Vers 18, er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also Mose spricht das. Gott antwortet im Vers 19, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwes vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Gott verbindet seine Person, seinen Charakter. Er verbindet die Güte, die er an Mose vorbeiziehen lässt, mit seinem Namen und sagt, wem ich gnädig sein werde, dem werde ich gnädig sein. Also Mose, ihr wisst ja, Mose verlangt danach, damit Gott mitgeht, damit das Volk nicht vertilgt wird wegen ihrer Halsstarrigkeit, weil Gott so gütig ist. Und genau das wird benötigt. Ein Herz voller Güte. Und das ist, womit wir erfüllt sind als Kinder Gottes. Wenn du hingehst, um den Nächsten zu ermahnen, zurechtweisen, dann brauchst du die Güte, die Barmherzigkeit. Wie gut wird das wiedergespiegelt in dem Gleichnis, wo Jesus von diesen 10.000 Talenten spricht, von diesem großen Schuldner, also der diese 10.000 Talente hat. Ihr erinnert euch, gell, diese 10.000 Talente waren in der damaligen Zeit 60 Millionen Arbeitstage, war die Schuld. 60 Millionen Arbeitstage. Das ist, wenn er 365 Tage im Jahr durcharbeiten würde, wären das 164.835 Arbeitsjahre. Und wenn man gnädig ist zu dem Menschen und sagt, es reicht, wenn du 300 Tage im Jahr arbeitest, dann sind das 200.000 Arbeitsjahre. Okay? Das ist die Schuld, die dieser Knecht symbolisch hat. Und wir wissen, was Jesus hier aufzeigt. Und der andere hatte natürlich auch Schulden. Er hatte 100 Arbeitstage Schulden. Ja? Es ist auch nicht wenig. Aber zu den 200.000 Arbeitsjahren sind 100 Arbeitstage doch etwas wenig. Ihr Leben, Und da bringt Jesus etwas hervor, Güte. Die Güte, die man haben sollte. Die Vergebung, die Vergebungsbereitschaft. Ja, die Barmherzigkeit, mit der man zum Nächsten gehen sollte. Diese Güte sollte uns erfüllen. Sie hat uns erfüllt, Gott hat es ausgegossen, sie ist da. Es bedeutet aber auch Wachstum, dass wir darin wachsen sollen. Also, das ist die Güte, von der wir schon letztes Mal geredet haben. Es ist nur die Erinnerung dran. Also, erfüllt voller Güte und erfüllt mit aller Erkenntnis, sagt Vers 14. Mit aller Erkenntnis. Mit welcher aller Erkenntnis musst du denn erfüllt sein, um den Nächsten ermahnen zu können? Der Text sagt, dass sie erfüllt sind mit aller Erkenntnis. Du denkst vielleicht jetzt an 1. Korinther 13. Momente mal, Erkenntnis ist doch Stückwerk. Also man kann doch gar nicht alle Erkenntnis haben. Wie sagt denn dieser Text, dass du erfüllt bist mit aller Erkenntnis bereits? Ihr denkt daran, es geht hier um das Ermahnen. Du bist fähig gemacht worden zum Ermahnen. Du hast die nötige Güte erhalten. Du hast auch die nötige Erkenntnis erhalten. Obwohl der Text sagt, erfüllt mit aller Erkenntnis. Hier ist es wieder notwendig, das aller zu erklären. Aller ist nicht einfach, dass du alle Erkenntnis jetzt bekommen hast, sondern du hast alle Erkenntnis bekommen, die notwendig ist zum Ermahnen. Welche Erkenntnis wäre das? Lasst uns Lukas Kapitel 1, Vers 67, also Lukas 1, Vers 67. Da sagt Zacharias, und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, dass wir, ich springe zu Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, hier geht es um Johannes jetzt, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Wie wird er die Wege zubereiten? Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Also, ich lese es nochmal, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Johannes ist also von Gott hingestellt worden, um den Weg für Christus vorzubereiten, um die Erkenntnis des Heils zu geben. Was macht Johannes? Was ist seine Botschaft? Seine Botschaft ist, tut Buße. Das Verständnis der Sünde, das Verständnis des Heils verbirgt sich erstmal dahin von der Erkenntnis des sündigen Zustands. Und das ist es, was ein jedes Kind Gottes bekommen hat. Diese Erkenntnis der Sünde, des verlorenen Zustands hat er verstanden. Ich nenne drei Dinge, die in diesem Paket mit enthalten sind. Also die Erkenntnis über uns, die Erkenntnis über die Herrlichkeit Gottes und die Erkenntnis über Jesus Christus, ja, ist da. 2. Korinther 4, Vers 6 haben wir genau diese drei Sachen zusammengepackt. Es ist noch nicht alles, aber das ist, dass ihr erfüllt worden seid mit aller Erkenntnis, die nötig ist. Und das sind Dinge, die nötig sind, wenn du ermahnen willst. Also, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden, das ist die Erkenntnis über uns selbst. Wie geschieht das? Mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ja? Hier haben wir die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Das erste, damit wir erleuchtet werden, die Erkenntnis über uns. Zweitens, es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und drittens, im Angesicht Jesu Christi. Im Angesicht Jesu Christi, durch Christus, haben wir die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis über uns. Das sind die Dinge, die notwendig sind. Und das sind die Dinge, die Gott gegeben hat, die ein jedes Kind Gottes hat. Und diese ganze Erkenntnis, ja, die Erkenntnis über uns, die Erkenntnis über die Herrlichkeit Gottes, die Erkenntnis über Jesus Christus, geschieht durch etwas. Und das geschieht durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Das wirkt der Geist Gottes in uns. Epheser Kapitel 3, Vers 14 fasst das auch nochmal zusammen und zeigt es auf, dass der Geist Gottes dieses bewirkt. Also wenn ihr liest in Johannes, dass niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, es zieht ihn der Vater. Ja? Der Vater hat Wege, wie er zieht, und er zieht durch seinen Geist. Der Geist wirkt durch das Wort Gottes. Also, Epheser Kapitel 3, Vers 14. Hier wird das etwas zusammengefasst. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen hat. Also jede Vaterschaft hat den Namen von dem Vater. Im Himmel, auf Erden den Namen erhält. Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Das ist das eine. Das zweite. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt, also ich lese es nochmal, ja, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus wohnt durch den Glauben in euch im Heiligen Geist. Ja, der Geist Gottes, das neue Herz, hier wirkt der Geist Gottes. Vers 16, durch seinen Geist, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Hier hast du wieder 2. Korinther 4, Vers 6 zusammengefasst. Allerdings ist euch aufgefallen, hier spricht er das als Gebet, dass es noch geschehen möchte in eurem Leben. Ja, du hast 2. Korinther 4 sagt, dass das geschehen ist. Epheser 3 spricht davon, dass es ein Gebet ist und dass es geschehen soll, dass wir darin wachsen. Es wird abwechselnd gebraucht. Also einmal, es ist geschehen, auf der anderen Seite müssen wir darin wachsen. Also wieder, guck mal, Johannes Kapitel 2, also der Brief, 1. Johannes Kapitel 2. Hier spricht er davon, dass wir als Kinder Gottes diese Dinge haben. In Kolosser Kapitel 2 ist es wieder in der Form, dass wir darin wachsen sollen. Ich lese nur Johannes, Kolosser lasse ich aus, der Zeit halber. Guckt mal, die Dinge, die wir haben. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Ja, da ist die Sicherheit, die Festigkeit. Du weißt um den sündigen Zustand. Das ist vergeben. Es ist fertig. Ja, also, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt. Ja, ihr Kinder sind, ihr Väter erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist Geschichte. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Das ist Geschichte. Es ist erledigt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männern, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ja, hier ist Hoffnung, hier ist Zuversicht, hier ist Stärke, es ist geschehen. Das bedeutet aber nicht, dass du vollkommen vollendet bist. Aber Zum Ermahnen ist das ausreichend. Hast du alles erhalten, was nötig ist? Also die Gütigkeit, mit der Gott dich ausgerüstet hat, und auch die Erkenntnis, die notwendig ist. Das ist die Erkenntnis, mit der man ermahnen sollte. Das ist, worum es geht. Es geht um Sündenerkenntnis, es geht um das Heil, es geht um die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist die Botschaft. Also, und jetzt nochmal Vers 14, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voller Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und, ja, Schlachter übersetzt und. Wenn ihr hingeht und studiert, wie das und im Neuen Testament übersetzt wird und wie das übersetzt werden kann, so kann es auch übersetzt werden, und das wird auch an vielen Orten so übersetzt, dass nicht und, sondern und zwar oder nämlich, wie ich letzte Mal erwähnt habe. Und dann bezieht es sich ganz klar, und zwar, damit ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Also die Güte und die Erkenntnis ist deswegen notwendig, und zwar einander zu ermahnen. Vielleicht denkt ihr, okay, ermahnen ist ja eine Sache, ja, das ist für Älteste, das ist für irgendjemand, für irgendwelche Brüder, die da mit irgendeinem Kranz sind, ja, das ist für die. Ja, die Schrift spricht davon, dass die Ermahnung von Ältesten gemacht werden soll, zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht, Paulus sagt das hier zu den Ältesten, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und hier sagt Paulus von sich, dass er das gemacht hat und das den Ältesten weitergibt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ja, also hier wird tatsächlich von Ältesten gesagt, die das machen und machen sollten. Aber dieser Text hier wendet sich an die Kinder Gottes, und Paulus rühmt Gott, dass er die Kinder Gottes befähigt hat, einander zu ermahnen, einander zu ermutigen. Und wisst ihr, eigentlich heißt es, dieses Wort ermahnen besteht aus 2 Worten. Einmal besteht es aus Denksinn, Vernunft, Verstand. Und das andere Wort ist zurechtlegen, zurechtsetzen, zurechtplatzieren. Also im Grunde genommen, um den Verstand zurechtsetzen. Das ist die Aufgabe. Du brauchst Güte und Erkenntnis, um beim Nächsten den Verstand zurechtzusetzen oder zurechtzulegen. Dinge klar machen, klar platzieren. Das ist die Aufgabe, die ein jedes Kind Gottes bekommen hat und bekommt. Und du bist dafür ausgerüstet, um das zu tun, um den Verstand zurechtzusetzen. Auf welche Art und Weise soll das gemacht werden? Hebräer Kapitel 1, Vers 1 weist auf die Geschichte zurück, wie Gott das gemacht hat im Alten Testament. Und zwar heißt es, Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Also vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott das gemacht. Das finden wir auch in Jeremia 11, Vers 7, dass Gott das genauso bezeugt, dass er das vielfältig und auf vielerlei Weise, also auf vielerlei Art und Weise gemacht hat. Jeremia 11, Vers 7, denn ich habe eure Väter eindringlich bezeugt, ja, dieses eindringlich bezeugt, er hat eindringlich ihren Verstand zurechtgerückt. Von dem Tag an, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, bis zu diesem Tag, in dem ich mich früh aufmachte und es immer wieder bezeugte und sprach, hört auf meine Stimme. Also Gott hat es vielfältig und auf vielerlei Weise gemacht. Ich möchte nur zwei Arten sozusagen aufzeigen. Ja, es gibt viele Arten mehr. Also in 1. Korinther 4, Vers 14 sagt Paulus, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Also in einer Beziehung, in einer Art und Weise, in einer Verbindung, wie man es zu Kindern macht. Ja, die Kinder sagen, oh weia, ja. Also da gibt's aber richtige Ermahnung. Ja, aber die Beziehung der Eltern zu den Kindern ist eine Herzensbeziehung, auch wenn es Strenge hat. Es ist aber aus Liebe, aus tiefster Liebe. Die Eltern weisen nicht zurecht einfach so, sondern weil sie Liebe haben. Ja, da siehst du auch diese Gütigkeit, die sich dort ausstrahlt. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich darin auch Strenge. Und das sehen wir sowohl bei Gott, auch im Alten Testament, dass eine Strenge, ein Ernst in der Ermahnung drin war, so wie auch im Neuen Testament, wie zum Beispiel 2. Thessalonicher 3, Vers 14. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet, schreibt Paulus, und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Also die Art und Weise variiert gewaltig. Es ist überall verschieden und ich möchte mit 1. Thessalonicher 5, Vers 14 aufzeigen, mit diesem Vers, dass wir darauf achten sollen. Gott hat uns befähigt zu ermahnen, aber dass wir die Situationen erkennen sollen, was jetzt am Platz ist, wie man jetzt ermahnen soll. 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Also überall, es kommt darauf an, wie die Situation ist. Mit der Art und Weise soll ermahnt werden. Kurz möchte ich noch sagen, wie sieht denn der Inhalt der Ermahnung aus? Es ist eigentlich verständlich. Wir haben es gesehen, dadurch, welche Erkenntnis ein Kind Gottes bekommen hat, in welche Richtung es gehen kann, was die Schrift sagt, also über den Inhalt der Ermahnung, wenn wir hingehen und ermahnen sollen, möchte ich zu 2. Timotheus führen. 2. Timotheus 3, Vers 15. Von Vers 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zu Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung. Hier sehen wir, hier, das ist eine Stufe, hier sind Treppen. Also erstmal ist Belehrung, Unterweisung, dann ist Überführung. Ne? Dann wird einer mitgezogen, er wird überführt, er wird von seinem Standpunkt weggebracht und zu deinem Standpunkt gebracht. Zurechtweisung. Zurechtweisung ist ein orthopädischer Begriff, also das, was ein Orthopäde benutzt, wenn zum Beispiel das Handgelenk raus ist, die Schulter raus ist. Dieses Zurechtweisen ist Einrenken. Ja, es ist die Belehrung, es ist die Überführung. Du hast den überführt und dann wird eingerenkt, damit es drin sitzt. Weil wenn etwas ausgerenkt ist, wenn der Arm ausgerenkt ist, dann kann das nicht benutzt werden. Diese Person ist für das Werk Gottes untauglich in dieser Situation, in diesem seinem Problem. Deswegen muss er belehrt werden, er muss überführt werden und es muss wieder eingerenkt werden. Wenn das nicht geschieht, ja, du kannst ihn zwar überführen und er ist da, aber er ist nach wie vor unbrauchbar. Aus diesem Grund ist dieser Begriff zur Zurechtweisung, also Einrenkung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann, das ist sozusagen wie Reha danach. Ja? Also Vers, also die Erziehung in der Gerechtigkeit. Du hast ihn belehrt, du hast ihn überführt, du hast ihn eingerenkt und jetzt muss er lernen, diesen Arm wieder in Gebrauch zu nehmen. Da ist der Reha-Zustand zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und was macht das? Es macht der Inhalt, mit dem Timotheus ermahnen soll. Es ist das Wort Gottes. Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und schade, dass hier jemand eine Kapiteltrennung gemacht hat. Kapitel 4, Vers 1. Daher, aus diesem Grund, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und die Toten richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung und so weiter. Der Inhalt der Belehrung ist nicht unsere Meinung. Ihr Lieben, wenn ihr zu jemanden hingeht, um ihn zu ermahnen, ja, Gott hat euch erfüllt mit aller Güte, dass ihr versteht, dass ihr mitfühlen könnt. Er hat euch alle Erkenntnis gegeben, die notwendig ist, um zu ermahnen. Und ermahnt wird mit dem Wort Gottes allein, zurechtgewiesen wird mit dem Wort Gottes. Das Muster der Denkweise, wie dieser denken soll, ist nicht, du überführst ihn nicht zu dir, sondern zum Wort Gottes. Ihr Leben immer zum Wort Gottes, zu Christus, zu Gott. Das ist der Inhalt der Ermahnung. Ich möchte mit Kolosser 3, 16 abschließen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Also, Paulus kann sich nur freuen über die Sache Gottes. Er rühmt sich der Sache Gottes, weil Gott Leute befähigt hat. Er hat die steinernen Herzen rausgenommen, er hat die fleischernen reingesetzt, er hat solche Leute gemacht, die seinen Willen tun. Er hat sie befähigt, aneinander zu dienen. Und Paulus freut sich und rühmt einfach Gott über seine Wege. Lasst uns in das Rühmen einsteigen. Es könnten einige Gott rühmen.